Okay. Ja, dann herzlich willkommen zur Veranstaltung Die Polizei in autoritären Zeiten, Vertrauen oder Kontrolle. Das ist die Release-Veranstaltung zum ZILIP-Heft 139, das hier eingeblendet ist, wo wir uns mit Vertrauen und Legitimität der Polizei befasst haben. Die ZILIP, für die, die es noch nicht wissen, ist eine kleine, also vom Format her kleiner, ansonsten sind wir von der Auflage sind wir inzwischen ziemlich groß, polizeikritische Zeitschrift, die sich sowohl an ein akademisches Publikum als auch an ein aktivistisches richtet und die unter www.zilip.de auch sehr, sehr weitgehend kostenlos downloadbar ist, bis auf den aktuellen Jahrgang immer, und die ihr auch hier am Stand erhalten könnt. Neuere Hefte gegen Spende von 0 bis 10 Euro und ältere Hefte gibt es kostenlos. Genau, und wir haben aus dem Heft zu Vertrauen und Legitimität, das Volker Eick und Marie-Therese Piening ganz maßgeblich mitkuratiert haben, zwei Vorträge ausgewählt, die wir hier erstmal in 20 Minuten jeweils vorstellen wollen, von Martin Hernkind und Tobias Singelstein. Und wir haben sozusagen den Ausgangspunkt von dem Heft da nochmal ein bisschen zugespitzt auf die Frage der autoritären Zeiten. Im Heft geht es darum, wie die Polizei Vertrauen und Legitimität in der Bevölkerung herstellt. Und wir betrachten das natürlich aus einer kritischen Perspektive, also dass dieser ganze Vertrauensdiskurs, das immer wieder angerufen wird von PolitikerInnen, aber auch der Polizei selber, dass einerseits das Vertrauen in die Polizei hoch ist und andererseits aber die Polizei auch Vertrauen verdient, dass dieser Diskurs selber nicht nur eine ziemliche Einbahnstraße ist, ja, also man soll der Polizei Vertrauen entgegenbringen, umgekehrt ist sie strukturell misstrauisch, sondern dass das auch schon ein Mechanismus ist, um Legitimität in die Polizei gerade im Angesicht von Gewaltvorfällen herzustellen und sich da einem Kontrolldiskurs auch ein bisschen zu entziehen. Und wir haben jetzt für die Veranstaltung heute nochmal zwei Beiträge, die sich mit der Frage befassen, wie denn das mit autoritären Zeiten historisch und zeitgenössisch zusammenhängt, rausgesucht. Wir beginnen mit einer historischen Analyse von Martin Hernkind, der zeigt, dass dieser Vertrauensdiskurs eigentlich eine ziemlich neue Sache ist. Ja, also autoritäre Gesellschaftssysteme mussten die Polizei eigentlich gar nicht legitimieren. Er beschreibt dann aber eine Polizei, die, ne, das betont er auch, wirklich nur relativ eingehegt wurde in den letzten 30, 40 Jahren, durchaus gesamtgesellschaftlich ein gewisses Vertrauen aufgebaut wurde, aber natürlich es weiterhin Feindbildkonstruktionen gibt, die fortleben und eben bestimmte Gruppen daraus ausgeschlossen sind. Und Tobias Singelstein wird dann weitermachen mit der Frage, wie sozusagen diese relativ eingehegte Polizei in Zeiten des Rechtsrucks, insbesondere mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD, wie das aussehen wird. Ich glaube, das ist was, wo wir alle ein bisschen Sorge davor haben und wo wir uns auch erhoffen, dass er uns da noch ein paar Antworten gibt, wie wir damit umgehen können. Und da werden wir dann den Bogen nochmal schließen, weil Martin Hernkind da aus historischer Perspektive und heutiger auch ganz viel zu sagen hat. Ich werde noch ganz kurz die beiden vorstellen. Martin Hernkind ist ehemals selber Polizist gewesen und wahrscheinlich vielen hier bekannt, weil er ganz prominente Rollen in der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen hatte, auch sonst politisch aktiv war, zum Beispiel bei der AG Polizei und Menschenrechte von Amnesty International. Und er ist bis heute Lehrbeauftragter an der Verwaltungsfachhochschule Altenholz, hat also auch nach wie vor sozusagen diesen sehr engen Einblick in die Polizei, über die Polizeischülerinnen, die er da ausbildet. Tobias Singelstein ist Professor an der Goethe-Universität Frankfurt für Strafrecht und Kriminologie, umgekehrt. einer der Redakteure des kritisch-kriminologischen Zeitschrift Krim-J und vielen hier wahrscheinlich bekannt durch seine Forschung zu Polizeigewalt, insbesondere das Forschungsprojekt Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamten oder sein Buch zusammen mit Benjamin Derin, Die Polizeihelfer, Gegner Staatsgewalt. Ja, und jetzt höre ich auch schon auf zu reden und überlasse dir das Wort.
Also bevor ich überhaupt anfange, möchte ich mich bedanken bei der Redaktion für das, wie ich finde, eines der besten Umschlagfotos überhaupt. Das ist nicht ganz vollständig hier, also wer es nicht kennt, jetzt das Umschlagsfoto, ich gebe mal ein Heft rum. Also als das Heft bei mir im Briefkasten lag, habe ich einen Lachflash bekommen. Also man sieht es ja hier, das Hündchen in der Mitte, ein junges Hündchen und der doch wohlgesonnen dreinblickende Polizist, der ist sehr zufrieden, wie es scheint. Und in der Mitte, die sieht man leider nicht so gut, die sieht man im Internet besser, die Polizistin mit diesem wirklich authentisch euphorischem Lächeln, Blicken zum, so richtig schön. Und dann die Polizistin, die den Kopf so schief hält zu dieser Situation. Wir wissen nicht genau, was für eine Einsatzsituation das war. Das Impressum verrät uns ein Posting auf Facebook von der Wiener Polizei. Und ich habe das jetzt nicht rekonstruieren können, aber in der Einleitung deutet ihr eine Tierbabyrettung an. Also, es ist unglaublich, dieser Hund wieder einen anblickt und dann die Polizistin und das ist ja wirklich Vertrauen und warum sitzen wir eigentlich heute hier? Aber gut, nachdem der Lachflash abgeklungen war, macht das Bild ja irgendwie auch ein bisschen nachdenklich, ne? Deswegen würde ich gerne mit einem kleinen Gedankenexperiment einsteigen. Und ihr müsst dazu nichts sagen, einfach nur vielleicht, wenn ihr mögt, dem Gedanken folgen. Und zwar habe ich drei Fragen. Die erste Frage lautet, habt ihr in eurem Leben, in eurem Nahumfeld, Familie oder enge Freundschaft schon mal eine Beziehungsrelation erlebt, wo Vertrauen einseitig ist. Also wo ich vertraue einer Person, die vertraut mir aber nicht. Oder umgekehrt, ich vertraue einer Person nicht und die vertraut mir aber. Habt ihr sowas in der Familie oder im Freundeskreis schon mal erlebt? Müsst ihr nichts sagen. Ich oute mich jetzt mal, ich habe sowas schon mal erlebt und ich habe die Beziehung abgebrochen. Das ist eine toxische Beziehung. Toxische Beziehungen waren. Und jetzt die zweite kleine Anschlussfrage. Habt ihr es in eurem erweiterten Lebensumfeld schon mal erlebt, dass also ein einseitiges oder Einbahnstraßenvertrauen, hast du es genannt, Jenny, also dass ihr jemandem vertraut und umgekehrt und so. Kurz mal nachdenken. Ja, und ich habe sowas auch schon mal erlebt. Also als ganz junger Mensch habe ich mal einem Agenten eines bekannten Versicherungsunternehmens in Deutschland vertraut und der hat mir dann eine kapitalbildende Lebensversicherung angedreht, die der Bund Deutscher, die Bund der Versicherten dann gerichtsfest als legalen Betrug bezeichnet hat. Also da war das Vertrauensverhältnis auch so ein bisschen einseitig und war auch eine toxische Beziehung. Und jetzt mal dritte Frage, wenn wir jetzt in 2 oder 3 Stunden hier nach Hause gehen und auf dem Gehweg begegnet uns die Polizei und kontrolliert euch, glaubt ihr, dass sie euch vertrauen? Natürlich nicht. Das ist nicht deren Job. Vertrauen ist nicht liegt nicht in der DNA dieser Institution, sondern das Gegenteil, Argwohn. Und das ist in der Tat DNA. Und ich habe mir mal den Leitfaden 371 dabei, die Eigensicherung. Und da wird die Eigensicherung beschrieben. zum Beispiel jetzt bei Durchsuchungsaktionen oder Personenkontrollen, Anhalten von Fahrzeugen, Fahrzeugkontrollen, Kontrollstellen, Fesselung, Gefangenentransport, erkennungsdienstliche Behandlung, Vernehmung und so weiter und so weiter. Alle möglichen Einsatzsituationen, und dieses Heftchen beschreibt eben, wie PolizistInnen sich dann aus Perspektive der Eigensicherung verhalten sollen. Und auf dem Rückendeckel sind so die Kernpunkte der Eigensicherung genannt, und ganz oben steht: sei nie arglos, rechne immer mit Gefahren. Und das ist nun, könnte man sagen, das Papier, bürokratisches Papier. Viel bürokratisches Papier in der Polizei spielt keine so große Rolle. Das hier ist tatsächlich die DNA. Argwohn ist nach internationaler Polizeiforschung, aber auch hier in Deutschland, ein Kernelement des polizeilichen Habitus. Also hier, das, was hier praktisch nur auf Papier geschrieben steht, das gehört zur DNA, Argwohn. Und insofern ist immer die Frage, jetzt, wenn jetzt die Einladung kommt, Vertrauen, dann ist die, würde ich sagen, naja, das ist eine Einladung für eine toxische Beziehungsrelation. Würde man von abraten, von sowas. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja auch so, dass der Begriff Vertrauen, und deswegen, also wie gesagt, nach Abklingen meines Lachflashs, hat mich der Begriff Vertrauen nochmal wirklich sehr nachdenklich gemacht. Vielleicht ist auch einfach nur der Begriff Vertrauen falsch und falsch gewählt, weil er diese Beziehungsrelation oder weil er falsche Assoziationen freisetzt, dieser Beziehungsrelation. Und für diese Beziehungsrelation Polizei, BürgerInnen gibt es verschiedene andere Begriffe. Jan-Philipp Remzmar hat einmal die These aufgestellt, die Polizei möchte geliebt werden. Das ist noch eine Schippe drauf, auf Vertrauen, geliebt werden. Und in der Tat, es gibt Anhaltspunkte in der Polizeikulturforschung oder Habitusforschung, dass manche Menschen in der Polizei noch was Engeres erwarten oder noch mehr erwarten als Vertrauen. Ehrlich gesagt macht mir das ein bisschen Angst, weil bei Liebe, da muss ich immer denken an das Verhalten mancher enttäuschter Liebhaber. Und sollte die Polizei mal enttäuschte Liebhaber sein, dann sollte man das Weite suchen. Jedenfalls diese These von Jan-Philipp Remzmar, Polizei will geliebt werden, die ist nicht ganz ohne. Also das ist nicht nur, denken wir an Polizisten, die die Einstellung haben, ich hole für euch, für die Gesellschaft, die Kohlen aus dem Feuer. Und dafür erwarte ich auch eine Gegenleistung. Und ich erlebe das in Diskursen, wenn es darum geht, das Berufsrisiko zu diskutieren. Also das Berufsrisiko in der Polizei, im polizeilichen Vollzugsdienst, ist mittleres Level. Also bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen gehört die Polizei zu den sicherndsten Berufen überhaupt. Und also jeder Handwerksberuf ist risikoreicher. Wenn ich das bei mir in der Lehre thematisiere, dann gehen die an die Decke. Das ist ein Angriff. Und ich glaube, das hat was mit diesem Wunsch nach Liebe zu tun. Wir machen doch alles für euch und wir geben Risiken ein und so. Und dann erwarten wir auch ein bisschen mehr. Und über das rationale Berufsrisiko zu sprechen, löst extreme, eigentlich für mich unverständliche Reaktionen aus. Ja, also Liebe ist tatsächlich auch noch so ein Begriff. Und ihr habt den Begriff ja auch Legitimität mit eingebracht. Im Heft stehen noch andere Begriffe. Was es nun wirklich ist, weiß ich nicht, habe ich keine Antwort drauf. Aber Vertrauen ist es nicht. Gut, ich habe ja den Job gehabt, mich mit der Historie so ein bisschen zu beschäftigen. Und das hat viel Spaß gemacht. weil es in der Tat ja, also die Polizei ist ja eine relativ neue Erfindung in unseren Gesellschaften, 200 Jahre alt, in einigen Bundesländern steht weniger noch, also relativ junge Erfindung, aber die Aufgabe Polizei, die gab es ja schon länger, also es haben dann andere gemacht, Militär zum Beispiel, gab es unterschiedliche Berufsbilder. Die ersten, die sich Gedanken gemacht haben, wir brauchen eine Polizei oder sowas wie eine Polizei, das waren die alten Griechen. Und die wollten eine Polizei, damit es im Parlament, im demokratischen Parlament geordnet zugeht und ein bisschen, dass auf die Justiz aufgepasst wird. Also so eine Art, oder würden Sie sagen, die Bundestagspolizei und ein Mix zur Justizwachtmeisterei. Das wollten die haben und sie haben aber aus ihren eigenen Reihen niemanden gefunden, der das machen wollte. Und darüber hat Friedrich Engels ein, wie ich finde, schönes Zitat gebracht. Also die freien Athener, schrieb Friedrich Engels, der freie Athener, er sich lieber vom bewaffneten Sklaven verhaften ließ. Also man hat dann, weil niemand Polizeiarbeit machen wollte, hat man Sklaven dafür genommen. Skitische Sklaven waren die ersten Polizisten. Und er sich lieber vom bewaffneten Sklaven verhaften ließ, als dass er selbst sich zu solcher Schmach hergab. Der Staat konnte ohne die Polizei nicht bestehen, aber er war noch jung und hatte noch nicht moralischen Respekt genug, um ein Handwerk achtungswert zu machen, das den alten Gentilgenossen notwendig infam erschien. Interessanterweise, das hat ja nun, hört ja sich ja nun wenig nach Vertrauen an. Interessanterweise waren die Folgeberufe in den letzten 2000 Jahren, es gab ja unterschiedliche Bezeichnungen für die ersten kriminaljustiziellen Berufe, Büttel, Polizeidiener, Schließer, Schlüter, Gefängniswärter, Pförtner, Stöckeknechte und so. Das waren bis in die frühe Neuzeit also in Anführungszeichen unehrliche Berufe. Es waren also Menschen, die nicht angesehen waren in der Gesellschaft. Und von Vertrauen war da nicht die Rede. Noch ein schönes Nietzsche-Zitat, der hat später geschrieben, Zitat, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Ich habe tatsächlich, als ich Polizist war, mit so bürgerlichen Gruppen durchaus genau das auch gespürt irgendwie. Irgendwie ist es doch eine Drecksarbeit. Also mit Leichen umgehen müssen und schwierigen Klientel und so, und irgendwie ist es nicht, ist es kein sauberer Job. Irgendwie ist es schmutzig ein bisschen. Insofern glaube ich, gilt das, was Nietzsche schrieb mit den Ungeheuern, das gilt ein bisschen bis heute. Und dann wurde irgendwann die richtige Polizei, also diese heutige bürokratische Polizei, erfunden im 19. Jahrhundert. Zum ersten Mal haben die dann ihre Zielgruppen etwas näher beschrieben. Die Polizei hatte schon die Idee, dass den angesehenen, honorigen Bürgern der Gesellschaft, da mit denen sollte sich der Pickelhaube tragende Schutzmann nicht verscherzen, aber im Großen und Ganzen die Breite der Gesellschaft war nicht relevant im Sinne von Vertrauensbildung. Überhaupt nicht. Der pickelhaubende Polizist war meist vorher Soldat und der sollte die Interessen des Staates natürlich durchsetzen. Und so wurde der auch sozialisiert. Es war eine militärische Sozialisation und begann in der Kaserne, und der Polizist musste in erster Linie Befehle entgegennehmen und musste die auch ausführen. Und das finde ich interessant jetzt in Bezug auf die, also wie hat man denn Polizei früher sozialisiert, und den Vergleich jetzt zu heute vielleicht auch anstellen. Also die Sozialisation, wie gesagt, begann in der Kaserne und es ging los mit der sogenannten Formalausbildung, also Marschieren auf dem Exerzierplatz. Und in einer alten Doktorarbeit wird das ein bisschen beschrieben, also der Polizeioffizier, der diese Doktorarbeit geschrieben hat, ist offensichtlich überzeugt gewesen von dieser Ausbildung. Und zum Sinn der Formalausbildung, also des Marschierens, schreibt er, Zitat, auch des Gehens unkundig ist der Polizeirekrut. Ihm wird es recht bald selbst völlig klar, dass er zwar vorwärts stampfen, wackeln, sich fortwälzen kann, nur nicht frei, gerade und ausgerichtet aufrecht gehen. Da beginnt die Uniformierung aus der einfachen Körperbewegung. Ziel höchster Integration der Abteilung ist der motorische Ablauf unter Ausschaltung jeder Gehirnarbeit. Das ist nun die ist schon über 100 Jahre alt, diese Dissertation. Und wenn wir das nach heutigen pädagogischen Kriterien uns anschauen würden, würden wir vielleicht die Frage stellen, was für Lernziele stecken denn dahinter? Also was war das jetzt für ein Lernziel? Und es wäre ein psychomotorisches Lernziel auf den ersten Blick. Also präsentiert das Gewehr, Gleichschritt marschieren. Das sind psychomotorische Lernziele. Aber meine These wäre, dahinter steht was ganz anderes, was viel Tieferes. Und die Psychomotorik dieser Gleichschaltung, es geht bis hin zur geistigen Uniformierung. Und da wird die Arbeit später etwas deutlicher, wo es um den Schusswaffengebrauch gegen Menschenmengen geht. Da schreibt der Autor, Zitat, die beim Einsatz gegen eine Mehrheit von Menschen nötigen Maßnahmen und die Art der zu ihrer Durchführung erforderlichen Zwangsmittel, besonders in Bezug auf den Gebrauch der Schusswaffe, bestimmt nach freiem Ermessen der Führer, der auch die alleinige Verantwortung trägt. Jede Kritik an dieser Anordnung, selbst wenn die Anordnung offenbar von falschen Voraussetzungen ausgeht oder gar das erforderliche Maß weit übersteigt, ist ein Verstoß gegen die Manneszucht. Da wird's klar, diese Sozialisation auf dem Kasernenhof verfolgt primär emotionale Lernziele, nämlich die geistige Uniformierung. Und die verstieß zu dem damaligen Zeitpunkt schon gegen geltendes Recht. Also das allgemeine preußische Verwaltungsrecht von 1931, das war eines der modernsten überhaupt. Also man verstieß damals schon gegen Recht, und ich mach's jetzt ein bisschen schneller. Man hat dann genau vor 100 Jahren, nämlich im Oktober 26, hier in Berlin erstmalig, das war damals revolutionär, neuen Ansatz zum Implementieren versucht, nämlich, das kennt Sie alle den Spruch, treten Sie näher, die Polizei, dein Freund und Helfer. Das war in der Weimarer Republik das Gegenmodell zu dem, was ich eben vorgelesen habe. Wie wir alle wissen, ist das nicht mehr umgesetzt worden. Und 10 Jahre später haben die Nazis den gleichen Spruch, die Polizei, dein Freund und Helfer, umgedreht und mit völlig anderen Inhalten gefüllt. Die Alliierten haben das 1945 erkannt und haben in der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen, aber Polizei im Besonderen, das Problem der Militarisierung erkannt. Es sollte also demilitarisiert werden. Und es sollte, die Gesellschaft sollte demokratisiert werden, natürlich auch die Polizei. Interessanterweise ist die Polizeiausbildung nach 45 komplett wieder an die Bereitschaftspolizeien delegiert worden und nicht an zivile Polizeischulen. Und dieser Zustand hat angedauert, das heißt, die Sozialisation begann wieder auf dem Kasernenhof, und dieser Zustand hat angedauert bis, je nach Bundesland, Pi mal Daumen, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und erst Anfang der 90er Jahre wuchs sich langsam dieses Konzept hier aus. Womit ich nicht sagen will, dass es Tendenzen dieser Art noch gibt. Aber das heißt, mit anderen Worten, die Idee des Vertrauens, falscher Begriff, aber die Idee des Vertrauens ist gerade in der praktischen Umsetzung 30, 40 Jahre alt, nicht länger. Und zwar immer mit Wellenbewegungen. Und also bei uns in Schleswig-Holstein war es der Regierungswechsel Anfang der 90er Jahre und unter uns eher ungeduldigen ReformerInnen lautete der Spruch damals, die Stiefelhosen hängen noch im Schrank. Und damit war gemeint, wenn diese politische Richtung in Richtung Vertrauen, also modernere Ansätze, Reformansätze, wenn es sich politisch dreht, dann hängen die Stiefelhosen noch im Schrank und können jederzeit wieder rausgeholt werden. Ob das jetzt wirklich noch so gilt, das weiß ich nicht, können wir vielleicht diskutieren. Ich gebe mal.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Genau, wir werden schauen, inwiefern das noch weiterhin gilt. Ich würde sagen, im Moment ist die Polizei zumindest so stark auf dem Vertrauenskurs, dass sie uns absolut freiwillig dieses Foto zur Verfügung gestellt hat. Das war eine der schönsten E-Mails, die ich geschrieben habe. Wir machen da so ein Heft zu Vertrauen und Polizei. Können wir euer Foto haben? Und es war so, natürlich. Genau, und damit höre ich auch schon auf zu quatschen und Tobias.
Muss ich noch irgendwo? Nee. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich sehr, hier zu sein und versuche jetzt quasi die nicht ganz einfache Kurve zu kriegen hin zu heute. Ob ich irgendwelche Antworten, wie man mit der Situation umgehen kann, habe, müssen wir mal sehen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich versuche erstmal zu beschreiben, was ich glaube, was passiert in der Polizei. Wir haben jetzt gehört, dass unter diesem Vertrauensbegriff werden, glaube ich, ein paar unterschiedliche Sachen miteinander diskutiert. Das eine ist diese Frage, vertrauen die Bürgerinnen und Bürger in die Polizei? Ne? Und das ist ja diese Standardfrage zum Institutionenvertrauen. Da wird immer gefragt, vertrauen Sie Ärzten, vertrauen Sie der Polizei, vertrauen Sie den Parteien, der Politik? Und dass die Polizei halt immer ganz oben mit dabei. Und das haben irgendwann auch die Gewerkschaften rausgefunden und fanden das ganz toll. Und seitdem ist eigentlich dieser Begriff des Vertrauens so stark in der öffentlichen Debatte, weil die sagen, ja, seht ihr, wir sind eigentlich cool und gut und die Leute sehen das auch. Und deshalb muss man sich eigentlich gar nicht so eine Sorgen machen. Diese ganzen kritischen Debatten, die sind völlig übertrieben. Das ist, glaube ich, eine Sache. Die zweite Sache ist, dass die Polizei geliebt werden will, ne? Und das ist ja im Prinzip diese Respektdebatte, die wir seit ein paar Jahren haben, ne? Dass es wirklich in der Polizei so eine ganz starke Wahrnehmung gibt, dass sie zu wenig Anerkennung bekommt, zu wenig Wertschätzung aus der Politik sowieso, aber auch die Bürgerinnen und Bürger keinen Respekt mehr haben vor der Polizei. Und das ist im Prinzip dieses geliebt werden wollen, aber sich nicht geliebt fühlen. Und das Dritte ist, glaube ich, das, was dieses Foto ist, ne? Nämlich das offizielle Bild, was die Polizei gerne selber von sich präsentiert und darstellt. Ne? Dass sie eben nicht in den Vordergrund stellt, dass sie Gewalt anwendet, dass sie Maßnahmen durchsetzt, dass sie Menschen abschiebt und dass sie einen Haufen Probleme hat, sondern dass alles super schön ist und dass sie professionelle Arbeit machen und dass es einfach ganz, ganz wichtig ist. Also dieses Freund- und Helfer-Ding. Und das ist, glaube ich, das, was man mit Legitimitätsarbeit bezeichnen kann, die moderne Polizei seit 30, 40 Jahren, hast du jetzt gesagt, Martin, quasi betreibt, dass sie weniger versucht, Dinge mit Gewalt und Zwang durchzusetzen, sondern alles, was man eben auf so eine freundliche Art und Weise durchsetzen kann, weil man so ein positives Bild in der Gesellschaft hat, ist natürlich viel einfacher und schöner. Und deshalb ist man um diese Legitimität, um diese Anerkennung bemüht. Und deshalb spiegeln sich aber auch gesellschaftliche Veränderungen, grundlegende politische gesellschaftliche Veränderungen, auch in der Polizei wieder, ne? Weil die Polizei ist auf eine Art eine Polizei der Gesellschaft und sie muss diese Legitimität in der Gesellschaft insgesamt suchen. Und wenn zum Beispiel wie mit der AfD jetzt eine neue Partei groß wird, stark wird, großen Zuspruch bekommt, dann ist das was, was eigentlich an der Polizei nicht vorbeigehen kann, sondern das muss sie auch berücksichtigen, um ihre Legitimität nicht zu verlieren. Das funktioniert für eine Polizei nicht in einem ostdeutschen Bundesland, wo 40% AfD wählen, zu sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ja, dann geht die Legitimität flöten. So, das stellt die Polizei natürlich vor eine schwierige Aufgabe, weil das, was die AfD verkörpert, inhaltlich jedenfalls und in weiten Teilen programmatisch, ist eigentlich was, was selber Bearbeitungsgegenstand der Polizei sein müsste. Nämlich überall da, wo verfassungsfeindliche Positionen, Politik, Praxen vertreten werden, wo es Bezüge zu rechtsextremer Gewaltdelinquenz gibt, all das ist ja eigentlich Gegenstand polizeilicher Tätigkeit. Das heißt, die Polizei ist auf einmal in so einem Widerspruch, dass sie für ihre eigene Legitimität diese Rechtsbewegung mitmachen muss und auf der anderen Seite sie aber auch bearbeiten muss. Und ich glaube, die Polizei steht vor großen internen Auseinandersetzungen in dieser Frage, nämlich wie sie eigentlich mit dieser Entwicklung umgehen soll, kann, muss. Und das ist eine Auseinandersetzung, die ist eigentlich aufgeschoben. Ne? Die findet ganz wenig nur statt. Es gibt schleichende Veränderungen, aber keine oder ganz wenig offene Auseinandersetzungen. Und die große Frage ist eigentlich, wie sich dieser Widerspruch in Zukunft auflösen wird. Ja, und ich habe ein paar Thesen dazu und das mache ich in drei Schritten. Erstens, wie stellt sich eigentlich die extreme Rechte die Polizei vor und was haben sie mit der Polizei vor? Zweitens, wie sieht die Entwicklung in der Polizei eigentlich aus? Und drittens, wo kann es hingehen und wie wird in der Polizei darüber gesprochen? Die extreme Rechte, insbesondere die AfD, hat heute nicht mehr die Vorstellung Putsch und Machtübernahme, sondern ne, das ist eigentlich ein schleichender Prozess. Es geht darum, die Institutionen zu infiltrieren, zu übernehmen, selber die Deutungshoheit, die Hegemonie in den Organisationen zu übernehmen. Das gilt für den öffentlichen Dienst insgesamt, aber für die Polizei in ganz besonderer Weise. Ne? Weil die Arbeit der Polizei, die Themen der Polizei, die sind für die AfD, für ihre Programmatik, für ihre Politik von ganz besonderer Bedeutung, weil sie sich damit Unsicherheit herstellen, produzieren lässt, aber auch eben politische Maßnahmen, die AfD forciert, beispielsweise im Bereich Migration, Abschiebung, eben von der Polizei um und durchgesetzt werden. Und wenn man sich mal das Parteiprogramm der AfD durchliest, schon das Grundsatzprogramm von 2016, was immer noch gültig ist, da sind diese Themen groß, ne? Kriminalitätsbekämpfung, Migration, Sicherheit. Sicherheit soll quasi zu so einem Superwert hochgeschrieben werden, der über allem steht und dafür soll die Polizei da sein. Dementsprechend bemüht sich die AfD auch in der Polizei Fuß zu fassen. Ne? Also die sagen, hier, wir vertreten eure Interessen, wir kümmern uns um euch, wir haben viele Mandatsträger, die aus der Polizei kommen, viele Mitglieder, die aus der Polizei kommen. Und gleichzeitig gibt es da drin so eine Ambivalenz, weil die Polizei auch als als unfähig, als zahnlos dargestellt wird. Und es gibt ja dieses Bild vom Kontrollverlust vor Migration und Kriminalität. Und dafür ist natürlich auch irgendwie die Polizei verantwortlich aus Sicht der AfD. Das heißt, es gibt so ein zweischneidiger Blick. Es wird versucht zu sagen zu den Beamtinnen und Beamten, ihr seid schon eigentlich auf unserer Seite und wir wollen eure Interessen schützen. Aber ihr müsst natürlich ein bisschen andere Polizeiarbeit machen. Ja, was muss jetzt passieren eigentlich, damit die AfD mit diesem Konzept und dieser Idee erfolgreich ist? Wir übernehmen die Deutungshoheit in der Organisation Polizei. Ich glaube, dass zwei Entwicklungen zusammenkommen müssen. Erstens muss es eine Zustimmung von unten geben, von der Basis, ne, so eine Entwicklung bottom-up. Und zweitens muss von oben aus der Politik oder aus der Führung auch eine entsprechende Zustimmung kommen. Ich fange mal mit unten an, mit der Bottom-up-Bewegung. Ich glaube, das ist ein Prozess, schon seit viel längerer Zeit im Gange, als wir uns lange klar gemacht haben, ne, als wir noch über Chatgruppen diskutiert haben und über die bekannt gewordenen berühmt-berüchtigten Einzelfälle, ist in der Polizei schon ganz langsam, wie in der Gesellschaft insgesamt, auch was ins Rutschen gekommen. Ne. Es gibt keine Parteipräferenzumfragen in der Polizei, ne, sondern nur diese allgemeinen Einstellungsuntersuchungen zu menschenfeindlichen Einstellungen, rassistischen Einstellungen und zu grundlegenden politischen Einstellungen, zu Autoritarismus und so. Und da kommen zwei wesentliche Befunde raus, nämlich erstens, dass solche problematischen Einstellungen in der Polizei mindestens genauso groß sind wie in der Gesellschaft insgesamt. Und zweitens, dass es eine große Unentschlossenheit gibt, sich gegen Autoritarismus zu positionieren. Ja? Also es gibt eine Minderheit, die den autoritativen Fragen zustimmt, es gibt eine Minderheit, die sie ablehnt und es gibt eine sehr große Gruppe, die sich da nicht klar positionieren kann. Ja? Und das ist natürlich für eine Organisation, die eigentlich die Verfassung schützen soll, ein großes Problem. Wenn wir diese Befunde alle zusammennehmen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass auch die Zustimmungswerte für die AfD in der Polizei nicht groß andere sind als in der Gesellschaft. Ja? Also, dass sie mindestens so hoch sind wie in der Gesellschaft insgesamt. Und das heißt, wenn wir uns einzelne ostdeutsche Bundesländer angucken, muss man einfach davon ausgehen, dass wir da auch Zustimmungswerte von 30, 40, vielleicht sogar, es gibt Leute aus der Polizei dort, die sagen, auch über 50% haben. Ja? Das heißt, in der Polizei ist von unten schon seit Jahren eine Entwicklung im Gange, die ist noch nicht so gut sichtbar, weil die Leute sich noch zurückhalten, ne, weil es nach außen nicht so gut sichtbar wird. Aber da gibt's, je nachdem, in welchem Bundesland man sich bewegt, durchaus große Zustimmung für Positionen für die Politik der AfD. Ein Stück weit aufgehalten wird es im Wesentlichen noch durch die Führung. Ne, die Führungsebene ist, der höhere Dienst ist politisch stabiler und dass es da noch nicht so ist, führt auch dazu, dass es bisher nicht so gut sichtbar ist. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, eine Situation, die sich schnell ändern kann, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung von der AfD kommt oder eine Minderheitenregierung durch die AfD toleriert wird. Also wenn die AfD irgendwie Einfluss auf eine Landesregierung bekommt, dann ist das was, was sich ganz schnell ändern kann. Und wir haben ein paar ostdeutsche Landtagswahlen, die anstehen in diesem Jahr. Das ist jetzt kein Schreckensszenario, dass sowas passieren kann. Ja, vielleicht haben wir nicht sofort eine AfD-Alleinregierung, vielleicht auch nicht eine CDU-AfD-Koalition, aber dass es so eine Tolerierungssituation geben kann, liegt, glaube ich, auf der Hand. So, jetzt ist die Frage, was passiert dann? Was kann die AfD in so einer Situation eigentlich tun? Ne? Also das Parlament ist ja erstmal Gesetzgeber, das heißt, die Regierung könnte natürlich Gesetze anschieben, Gesetzesveränderungen anschieben, Polizeigesetz ändern, und ähnliche Dinge tun. Das ist nicht grenzenlos möglich, sondern die Verfassung setzt einen gewissen inhaltlichen Rahmen, innerhalb dessen solche Änderungen möglich sind. Aber ich glaube, es braucht gar nicht groß Gesetzesänderungen, sondern die Befugnisse des Polizeirechts, was wir heute haben, die Organisation Polizei mit dem Rechtsrahmen, in dem sie agiert, die lässt schon auch heute eine ganz, ganz andere Polizeipraxis zu, als wir sie bisher in der Bundesrepublik kennen. Was meine ich damit? Warum ist das so? Erstens, Polizeiarbeit ist immer Schwerpunktsetzung. Ne? Polizeiliche Ressourcen sind, auch wenn sie umfangreich sind, trotzdem begrenzt. Ja, und Polizei legt sie einen inhaltlichen Schwerpunkt auf diesen Bereich oder auf jeden Bereich. Also zum Beispiel in der Kriminalitätsbearbeitung gucken wir jetzt Straßenverkehrskriminalität an oder sogenannte Clankriminalität oder Wirtschaftskriminalität. Da kann man unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ja, und auch in der Gefahrenabwehr kann ich natürlich sagen, ich kümmere mich eher um Abschiebungen, um den Bereich Migration oder ich kümmere mich um Straßenverkehrssicherheit, solche Dinge. Ja, also Polizeiarbeit ist ganz krass Schwerpunktsetzung und diese Schwerpunkte können sich verändern. Ja, können sich zum Beispiel verschieben, kann man sagen, ja, wir legen jetzt nicht mehr so einen Schwerpunkt auf rechtsextreme Gewaltdelinquenz, die zu bearbeiten, sondern wir gucken eher uns KlimaaktivistInnen an oder andere politische AktivistInnen. Da sind schon grundlegende Veränderungen möglich. Das ist erstens für die Beamtinnen und Beamten auf der Straße, die in ihren einzelnen Entscheidungen Spielräume haben, der Fall. Ja, weil jede Beamtin kann sich in der Situation überlegen, erstatte ich jetzt eine Anzeige, leite ich ein Verfahren ein oder nicht, gehe ich mit der Situation so um. Das kann man in der eigenen Praxis auch ohne politische Vorgaben von oben ganz anders handhaben. Aber auch die Politik, die Innenverwaltung können natürlich inhaltliche Vorgaben machen und die Polizeipraxis grundlegend ändern, indem sie zum Beispiel sagen, so jetzt mal bitte Schwerpunkt nicht darauf, sondern darauf legen. Also polizeiliche Praxis ist aus der Politik auch ohne Gesetzesänderung, aus den Innenverwaltungen auch ohne Gesetzesänderung ziemlich schnell, ziemlich grundlegend zu verändern. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist Personal. Man kann ganz einfach, und das haben schon die Nazis 1933 gemacht, man kann ganz einfach in der Polizei durch Austausch von Personal, und das heißt sowohl das Befördern von eigenen Leuten, als auch das Ruhigstellen von politisch nicht opportunen Leuten, kann man in der Polizei ganz schnell sehr viel verändern. Ne? Teilweise haben wir in den Bundesländern sogar politische Beamte in den Führungspositionen, die man also einfach austauschen kann, wo man andere hinsetzen kann, auch über diese Stellschraube, ist sehr schnell eine ziemlich grundlegende Veränderung möglich. Meine These wäre also, dass man innerhalb einer Legislaturperiode die Polizei zu einer ja doch sehr anderen Organisation machen kann, zu einer sehr anderen Praxis bringen kann, als wir sie bisher aus der Bundesrepublik kennen. Dritte Möglichkeit ist, sieht man ganz gut in den USA, gerade an ICE, man kann auch einfach die Strukturen verändern. Ne? Man kann einfach eine neue Organisation, eine neue Teilorganisation gründen, die man mit eigenen Leuten besetzt, denen man besondere Befugnisse gibt, viel Geld gibt, viel Ressourcen gibt und die quasi eigene Politik, die eigene Programmatik umsetzen. Ja, ich hatte eingangs gesagt, ich glaube, die Polizei hat noch nicht so richtig verstanden, was da auf sie zukommt und was da eigentlich für eine Auseinandersetzung, für einen Kampf wartet. Und es ist geradezu dramatisch, weil die AfD weiß sehr genau, was sie da will und wie sie das macht. Und man hat den Eindruck, die Polizei weiß es eigentlich nicht so genau. Wenn man in die Polizei reinhört, gibt es, würde ich sagen, drei Gruppen, die man so erkennen kann. Ne? Das eine ist, sind Leute, die durchaus auch für die Position, die Politik der AfD zu haben sind, dazu stimmen. Das zweite ist eine Gruppe, die schon Angst und Sorgen haben, ne? Die sich auch überlegen, lassen sie sich vielleicht in ein anderes Bundesland versetzen, wenn es perspektivisch droht, dass es einen Innenminister, eine Innenministerin aus der AfD gibt. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die ich fast so ein bisschen als die relevanteste erlebe, die da einem eigentlich mit so einer gewissen Naivität rangeht und sagt, naja, es gibt ja hier das Recht und wir handeln ja nach dem Recht und wir sind die Verwaltung und Minister kommen und gehen, der Apparat bleibt bestehen, ne? Und was soll schon grundlegend anders werden, wenn wir jetzt hier einen AfD-Innenminister haben, die also, glaube ich, nicht so richtig den Ernst der Lage erkennen, obwohl wir eigentlich hier die Situation haben, dass wir wissen, wie es aussieht. Ne? Wir können nach Österreich gucken, wir können nach Ungarn gucken, wir können in die USA gucken. Wir haben eigentlich genug Beispiele, wo wir sehen, wie diese Übernahme funktioniert und was es bedeutet und dass es eben nicht gleich bleibt. Aber das ist eine Auseinandersetzung, die findet in der Polizei bislang wenig statt. Warum findet die wenig statt? Ich glaube, aus zwei Gründen. Das erste ist das Neutralitätsverständnis, was es in der Polizei gibt. Ne? Also diese Vorstellung, jeder kann seine eigene Meinung haben, jeder kann irgendein Parteibuch haben, ist egal welches, solange die Dienstausübung neutral ist. Ne? Und das ist natürlich für die Polizei funktional, dass es diese Vorstellung gibt, hat auch seinen Sinn und Zweck. Aber es steht eben der politischen Auseinandersetzung über diese Fragen in der Polizei total im Weg. Ja, weil irgendwie diese politischen Themen, die gelten irgendwie als untunlich. Das macht man nicht. Man diskutiert nicht darüber, dass der andere jetzt eine Position hat, die nicht gut ist, weil die darf er ja haben, solange er sich nicht auf die Dienstausübung auswirkt. Ja, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass mit diesem Neutralitätsverständnis es eben auch nicht funktioniert, die AfD als Partei in der Polizei auszugrenzen, weil das würde gegen diese Neutralitätspflicht verstoßen, sondern man muss sie im Prinzip inhaltlich stellen. Ne? Man muss sie an den Stellen stellen, wo sie gegen Verfassungspositionen verstoßen, wo man Menschenrechte, wo man Grundrechte inhaltlich den Positionen der AfD entgegensetzen kann. Und das ist natürlich eine viel, viel anstrengendere inhaltliche Auseinandersetzung, als einfach zu sagen, AfD geht hier nicht. Ja, und ich glaube, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und ich finde es nicht ausgemacht, wie diese Auseinandersetzung ausgeht. Ne? Es gibt Positivbeispiele, dass sich Leute aus der Polizei, auch aus der Führungsebene klar positionieren. Aber im Augenblick habe ich eher den Eindruck, dass es so eine Normalisierungsentwicklung auch in der Polizei gibt, so wie es sie in der Gesellschaft insgesamt gibt. Dass es eher dahin gehen wird, dass sich AfD-Positionen perspektivisch auch immer klarer, immer offener in der Polizei zeigen und wir damit rechnen müssen, dass die Polizei in nicht allzu ferner Zukunft auch AfD-Politik umsetzt.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben ein ganz klein bisschen länger gebraucht, aber nicht furchtbar viel. Ich würde einfach mal auf Fragen warten. Ansonsten, ich habe auch ganz viele noch hier. aber ich jetzt diesen ganzen Zettel hier stelle. Na gut, eine darf ich vielleicht mal kurz einschieben. Und zwar vielleicht an euch beide so ein bisschen, also ohne jetzt die NS-Zeit mit heute vergleichen zu wollen, in dem Sinne, als würden wir da schon am gleichen Punkt stehen oder die gleichen Bedingungen haben. Historisch gesehen wurde ja einerseits die Polizei verreichlicht, also auf die Landesebene sozusagen geschoben und zum anderen auch militarisiert. Gleichzeitig gelten aber ja SA und SS als ganz, ganz zentral. Und das hat für mich, ohne dass ich Historikerin wäre oder vielleicht gerade deshalb so ein bisschen die Frage nochmal in den Raum gestellt, welche Rolle spielen denn so diese Vorfeldorganisationen sowohl historisch für die Veränderung als auch vielleicht heute, wo seht ihr da sozusagen Bedrohung oder vielleicht aber auch ein Potenzial, dass die Polizei sich dem auch entgegenstellt?
Ich hatte vorhin ja schon das Jahr 26 genannt, das ist nur 100 Jahre her. Ich würde ungern die Situation von damals mit heute so zu nah beieinander sehen und gleichzeitig, ich untersuche gerade in Lübeck die Polizei und bin fast ein bisschen erschrocken, weil die Kriminalpolizei in Lübeck vor 1933 war alles andere als NS-affin. Die hatten einen sehr hohen Gewerkschaftsorganisationsgrad, einer Gewerkschaft, die ganz klar Demokratie, pro-Demokratie und republikfreundlich war, die sich positioniert haben und bis zum Schluss, bis 1932, Appelle in die Polizei und in die Gesellschaft signalisiert haben, wir müssen NS verhindern. Die meisten Polizisten waren da Mitglied. Es gab Polizisten bei der Kripo, die in ja nach heutigem Verständnis linksliberalen Parteien unterwegs waren. Und dann war es nachher so, es sind von der Lübecker Kripo zwei Leute entlassen worden und der Rest hat weitergearbeitet. Und das DDP-Mitglied war nachher der Z-Beauftragte. Also der hat Romnia-Frauen zur Zwangssterilisierung geschickt. Das war ein linksliberaler Gewerkschaftler. Deswegen also mein etwas, ja, ich hab mich so ein bisschen selber erschrocken über diese Erkenntnisse. Du brauchst keine NS-faschistoid durchideologisierten Polizisten für eine menschenfeindliche Polizeipraxis. Du brauchst bloß Bürokraten. Und vielleicht Bürokraten, die erfolgsorientiert sind. Und also die, jedenfalls die, vielleicht ist es auch ein Zufall gewesen, meine Stichprobe, die Lübecker Kripo war alles andere als NS ausgerichtet oder so. Aber dann vielleicht noch Schritt in die Gegenwart, wenn man sich die Mitte-Studien anschaut, also die heutigen Studien über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und über autoritäre Tendenzen und die mal vergleicht mit den Forschungen über Polizeihabitus, dann finden wir ganz viele Parallelen einfach. Also Tendenzen beispielsweise zu Feindbilddenken oder eher zu Feindbildern insbesondere. Dass ja Autoritätsglauben auf der einen Seite, aber autoritäre Aggression nach unten auf der anderen Seite. Adorno hat es ja das Radfahrersyndrom genannt, so nach oben buckeln, nach unten treten. Diese Habitusausprägungen, die sind sehr verbreitet in der Polizei und vielleicht ist es nicht unbedingt die Affinität gegenüber einer Polizei, sondern eine Sozialisation, die auf diesem Boden irgendwie fruchtbar ist.
Vielleicht zwei Punkte. Also ich glaube eher nicht, dass wir heute sowas wie eine Zentralisierung oder so erleben werden, sondern dass es eher umgekehrt läuft, ne? Dass es aus den Bundesländern kommt und dass wir irgendein, egal welches Land es jetzt sein wird, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Thüringen, dass wir irgendein Bundesland haben, wo die Polizei, vielleicht sind es auch zwei, stärker durch die AfD geprägt wird, eine andere Politik umsetzt, sich in der Art und Weise, wie ich es versucht habe zu beschreiben, grundlegend verändert und das natürlich auch Ausstrahlungswirkung dann auf andere Länder haben würde. Ne? Auch wenn Polizei Ländersache ist, dann arbeiten die doch sehr im Verbund miteinander. Es gibt einen intensiven Austausch zwischen den Länderpolizeien und das wird dann darüber auch Ausstrahlung auf die anderen Länder haben. Es gibt ja auch in den Sicherheitsbehörden schon so eine Debatte, wie geht man eigentlich damit um, wenn die AfD über die Polizei in einem Bundesland dann Zugriff hat auf alle sensiblen Daten, auf alle Geheimdienstinformationen, die in die Verbundsysteme eingestellt werden. Also es gibt schon Diskussionen im Apparat darüber, wohin das eigentlich führt. Und ich glaube auch, dass wir eine grundlegend andere Situation haben als in der Weimarer Republik, weil die Lübecker Kriminalpolizei in allen Ehren, aber in der Weimarer Republik war die Polizei im Prinzip ja noch die Polizei des Kaiserreichs, ne? Also die war ja Stand der Republik in weiten Teilen ablehnend feindlich gegenüber oder jedenfalls nicht wohlgesonnen. Und auch wenn die jetzt vielleicht nicht mehrheitlich Nazis waren, in den 20er Jahren, jedenfalls für die Republik, haben sie sich jetzt auch nicht verkämpft mehrheitlich. Und ich glaube, das ist heute schon ein bisschen andere Situation. Also ich glaube, dass über diese Jahrzehnte der Bundesrepublik die Polizei schon eine geworden ist, die jedenfalls so von sich das Selbstverständnis auch hat, dass sie eine rechtsstaatliche ist, die auf dem Boden der Verfassung steht und diese Grundrechte der Verfassung auch schätzt, auch wenn die Praxis eine andere ist, ne? Aber die schon von sich das Bild haben, dass sie dafür einstehen und wo das dann nicht so einfach funktioniert, das völlig umzuswitchen. Sondern ich glaube, was wir erleben werden, ist halt ein Normalisierungsprozess. Ne? Dass die AfD und ihre Positionen sich immer stärker normalisieren werden und das dadurch dann auch in der Polizei annehmbarer wird. Und dann mach ich mir jetzt auch keine großen Hoffnungen. Dann wird die große Mehrheit der Beamtinnen und Beamten das genauso mitmachen, wie sie es bisher mitgemacht haben. Ne? Also diese werden jetzt keine großen Widerstandskämpfer sein. Die Frage ist, wie verläuft dieser Normalisierungsprozess und was passiert eigentlich, bis es so weit normalisiert ist, dass die Mehrheit für sich sagen kann, ja, das kann ich mittragen. Das ist normal, machen alle, mache ich auch mit. Ja? Und die Frage ist, wie laufen die Auseinandersetzungen eigentlich bis dahin und welches Widerstandspotenzial gibt es da in der Polizei? Und da würde ich jetzt schon auch sagen, dass das vielleicht nicht so klein ist. Ja? Wenn man sich zum Beispiel die GdP anguckt, die ja sonst viele fragwürdige Sachen macht, aber die haben vor ein paar Jahren einen sehr, sehr klaren Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst, der mit sehr deutlichen Worten sagt, dass eine Mitgliedschaft in der AfD und in der GdP sich gegenseitig ausschließen und dass aus Sicht der GdP Polizei und AfD nicht zusammengehen. Ja? Und das ist immerhin, also das ist die mitgliederstärkste Gewerkschaft und mit einem sehr hohen Organisierungsgrad. Also das ist schon ein deutliches Zeichen, an dem man auch sehen kann, da werden schon noch Auseinandersetzungen stattfinden und dieser Normalisierungsprozess, der wird jedenfalls nicht ganz so schnell, nicht ganz so bruchlos geben, wie es in der Weimarer Republik war.
Hier vorne? Ich ganz kurz noch eine Nachfrage, weil ich habe ja das Saalmikro übrigens. Du hast gesagt, es wird in der Polizei diskutiert, wie damit umzugehen sei, jetzt mit den möglichen Gewinnen. Vielleicht kannst du an irgendeiner Stelle nochmal sagen, wer da und wo diskutiert wird. Und kurz zum Saalmikro, wir nehmen die Veranstaltung auf. Wenn ihr rausgeschnitten werden wollt, sagt das ganz kurz an am Anfang.
Vielen Dank erstmal für die spannenden Einblicke. Ich hätte ja eine Frage konkret, wie man es, also anders machen, als erstmal die Kräfte zu stärken innerhalb der Polizei, die da sind, die resilient sind. So, das ist ja eine Aufgabe, die, wenn, ne, wie Martin oder wie wir, die mit Polizisten zu tun haben in irgendeiner Form, die zu stärken. Das ist klar, das muss irgendwie Teil der Arbeit sein. Die Frage, die ich mir nur stelle, gäbe es auch andere Möglichkeiten, politischer Art, rechtlicher Art, Überlegungen, die man anstellen müsste, um da einen gewissen Schutzmechanismus zu haben. Seht ihr da irgendwelche Dinge? Weil die Frage jetzt, die ja aufkam, war, wir haben einerseits politische Beamte im Apparat, die ja eigentlich gedanklich die Funktion haben, den Apparat zu kontrollieren, demokratisch, wenn ich das richtig verstehe, weswegen wir diesen Weg mal gegangen sind, kann sich ja jetzt ins Gegenteil verkehren, ne, in einer blöden Situation. Gibt's da, habt ihr da Ideen, Überlegungen, was man da noch machen könnte? Gibt ja die Defund-Debatten, dass man einfach sagt, naja, bestimmte Aufgaben müsste man der Polizei dann einfach wegnehmen aus Sicherheitsgründen. Also ich meine, keine Ahnung, das ist ja eine Frage an euch. Ich will ja Serviceleistung von euch, nicht selber Gedenken machen.
Ja, vielleicht erst auf deine Frage, Matthias. Ich krieg's auch nicht unmittelbar aus der Institution selber mit, aber es kommt immer wieder bei Journalistinnen und Journalisten an. Ne? Und es gibt teilweise Presseartikel darüber und dass es diese Diskussion im Apparat, ich glaube jetzt nicht nur in der Polizei, sondern auch in den Diensten gibt, dass man sich wirklich in anderen Bundesländern Sorgen darüber macht, was mit den Informationen, insbesondere mit den vertraulich eingestuften Informationen passiert, die ja zum Beispiel auch rechtsextreme Szene betreffen, wenn die AfD Zugriff auf diese Verbundsysteme bekommt. Was man konkret machen kann, also klar, also im Prinzip kann man die Dinge tun, die man auch sonst für die anderen Institutionen diskutiert, ne, also für das Verfassungsgericht oder für die Justiz und für die Verwaltung insgesamt. Also klar, politische Beamte, die man einfach austauschen kann, kann man abschaffen. Das erschwert den Zugriff aus den Innenverwaltungen auf die Organisation, das wäre eine Sache. Man kann auch darüber hinaus natürlich versuchen, den politischen Einfluss aus den Innenverwaltungen auf Polizei und Justiz einzuschränken. Ja, also bei den Staatsanwaltschaften ist es das Weisungsrecht. In der Polizei ist es jetzt nicht ganz so einfach, das Weisungsrecht der Verwaltung abzuschaffen, aber man kann es natürlich strenger binden, indem man es gesetzlich an irgendwelche inhaltlichen Vorgaben bindet, insbesondere an die Verfassung, an die Grundrechte. Drittens kann man natürlich darüber nachdenken, ob man Befugnisse der Polizei einschränkt, um zu verhindern, also Spielräume einengt, die Polizei selber hat, um zu verhindern, dass da schnelle Veränderungen, schneller Wechsel stattfindet.
Ergänzen, vielleicht auch mit Blick auf die Lehre?
Über die Stärkung oder Vitalisierung der demokratischen Kräfte hinaus fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein. Vielleicht noch mal in Bezug auf das rechtliche Instrumentarium, mit dem die Polizei arbeiten muss, und egal unter welcher Regierung. Da wird es ja auch in einer AfD-Regierung, wird es ja im Rechtsinstrumentarium Spielräume geben. Das hat sich in der Tat auch in der Geschichte gezeigt. Es gab dann immer noch einzelne Leute, die das Recht eben auch genutzt haben gegen politische Strömung. Das werden natürlich Leute sein, Edeka, Ende der Karriere. Also das wird den Leuten auch bewusst sein, natürlich. Also, aber diejenigen, die weiter in der Polizei arbeiten wollen, unter einer AfD-Regierung, die das tun müssen vielleicht auch, die haben immer noch Spielräume, und das kann man denen auch sagen. Daran wird sich nicht viel verändern. Aber darüber hinaus, also über die Vitalisierung hinaus, fällt mir auch nichts ein.
Ich glaube, das Mikro ist jetzt an, genau. Ich habe einen Punkt zu der Frage, die du, Alex, gerade aufgebracht hast, nämlich, was können wir eigentlich tun? Und wenn wir uns zum Beispiel angucken, dass es immer wieder Versuche gibt, aus der Polizei heraus etwas zu tun, um möglicherweise auch etwas progressivere Gedanken und Strömungen auch zuzulassen, umzusetzen, in die Polizei zu pflanzen. Wir haben einen Verein, der jetzt gerade sich gegründet hat, Better Police, mit PolizistInnen, mit AktivistInnen, die versuchen, das anzusprechen, wie eine rechtsstaatliche, demokratische Polizei, die ja ein bisschen progressiver in die Zukunft guckt, auch aussehen könnte, die überlegen, wie kann eine Polizei aussehen, die diskriminierungsfrei etc. arbeitet. Ja? Und wir sehen aber auch, dass diese Menschen aus der Polizei eigentlich ein bisschen rausgekickt wurden, sozusagen. Ja? Die laut waren, die gesagt haben, wir wollen uns nicht damit zurechtfinden, wie es läuft, und wir wollen die Dinge ansprechen, die schwierig sind. Und die, würde ich sagen, haben ja noch gar keine oder werden vielleicht auch niemals eine kritische Masse erreichen in der Polizei, so dass sie auch eine gewisse Form der Akzeptanz erreichen. Und da frage ich mich, was kann man da möglicherweise auch noch tun, um diese Menschen, die es gibt, auch tatsächlich zu stärken? Und ich weiß, dass diejenigen, die vom Studium in die Polizeipraxis gehen, sehr häufig noch dieses hinterfragende Denken haben, reflektierende Denken etc., das dann aber irgendwann ausgemerzt wird. So, das ist das eine. Also vielleicht auch nochmal an euch beide die Frage, was denkt ihr, wie man diese Menschen in der Polizei noch etwas stärken kann? Und ich habe an dich aber noch eine ganz spezifische Frage in Richtung Vertrauen. Ich fand das mega spannend, was du erzählt hast, so diesen geschichtlichen Blick. Und ich habe mich dann aber gefragt, wie würdest du denn Max Webers Gedanken dazu einordnen, dass er gesagt hat, es braucht Vertrauen, um dem Staat zu folgen, sozusagen. Also ist das, was du beschrieben hast, die Idee der Polizei des Vertrauens? Weil aus der soziologischen Perspektive wird, glaube ich, schon ein bisschen länger darüber nachgedacht, wie wichtig Vertrauen ist, um überhaupt ja, mit der Polizei interagieren zu können. Ja.
Will kurz auch noch ergänzen, für was ich ein bisschen vermisse hier, sind die auf Bundesländern schon fortgeschrittenen Verschärfungen der Polizeigesetze und das zu erwartende Sicherheitspaket, ne, wo auch so kleine Sachen wie diese Erkennungsdinge auch rausgehen sollen aus der Polizei, so kleine Dinge, die ja erkämpft wurden, dass man Beamten mal erkennen kann anhand von Nummern, zumindest im Einsatz, und aber ganz andere Sachen kommen und das Palantir, also automatische Datenanalyse, KI-basiert, ne, mit die Videoüberwachung, die wir jetzt durch das ASOG in Berlin schon haben, also das Berliner Polizeigesetz, was verschärft wurde, was an den kriminalitätsbelasteten Orten jetzt 24 Stunden möglich sein wird mit Biometrie und so weiter. Wenn das alles ja auch diese autoritäre Entwicklung noch in der Hand von einer AfD, wie auch immer gesteuerten Polizei ist, da erwartet uns ja noch ganz viel. Und ich frage mich da auch, eine CDU hat es gefeiert, ne, die GDP hat es gefeiert. Also im Endeffekt, diese autoritären Entwicklungen werden ja auch innerhalb des Polizeiapparates sehr abgefeiert. Das würde mich ja sehr interessieren, wie ihr das seht. Also, weil ich sehe da auch nicht die Polizeientwicklung, dass es da irgendwo was gibt, was nicht in Richtung starker Staatsautorität geht. Ne, jetzt.
Ja, gute Frage. Wer geht eigentlich zur Polizei und wer ist in der Polizei? Gibt auf jeden Fall die Leute, ne, die Bock haben auf Uniform und Hierarchie und Recht und Ordnung und vielleicht auch Gewalt. Aber wenn man sich so die Berufsmotivationen anguckt, dazu gibt es relativ viel Forschung, ist es nicht die größte Gruppe, ne, sondern die allermeisten Leute sagen irgendwie, sie wollen irgendwie Sicherheit, sie wollen diesen Beamtenjob und klar, dass sie irgendwie bis zur Pension da versorgt sind und sich keine Sorgen machen müssen. Gibt auch viele, die sagen, weiß nichts Besseres oder ich will irgendwie was Gutes tun für die Gesellschaft. Ja, es ist schon sehr deutlich differenzierter, was es da für Personen gibt, die in der Polizei tätig sind. Keine Frage, dass die polizeiliche Praxis heute schon problematisch ist. Also ich meine, dafür ist die Organisation Polizei da, damit sie die ganzen Arbeiten auch macht, quasi die Ausschlüsse umsetzt, die gesellschaftlich notwendig sind in der kapitalistischen Gesellschaft, Ungleichheitsverhältnisse herstellt und reproduziert. Das ist ihre Aufgabe, das macht sie auch heute schon. Und trotzdem kann es natürlich ganz anders aussehen. Das kann man auch ganz anders noch machen. Und dafür muss man nur nach Österreich, nach Ungarn oder jetzt in die USA gucken, um sich anzugucken, wie auch in quasi so einem gesellschaftlichen Rahmen, wie wir ihn hier heute haben, polizeiliche Praxis noch viel, viel drastischer und krasser sein kann und diese Praxen, die du beschrieben hast, noch in einer ganz, ganz anderen Art und Weise umsetzen kann. Also gibt's jetzt Kampf, gibt's Auseinandersetzungen in der Polizei? Ich glaube schon, dass es das geben wird, ne? Und wie gesagt, habe ich ja auch gesagt, in vielen also man muss sich keine Illusionen machen, dass es viel Zustimmung für die AfD in der Polizei auch gibt. Aber es gibt eben auch die andere Position, ne? Und ich glaube nicht, dass die in diesem Normalisierungsprozess so einfach hinten runterfällt und die das jetzt alle geil finden, wenn die AfD kommt, sondern es gibt da auch viele Leute, die ein anderes Selbstverständnis für sich haben. Ja, auch wenn die polizeiliche Praxis so aussieht, wie du sie beschrieben hast, die Leute, die da arbeiten, haben ein anderes Selbstbild. Ne? Die meisten denken nicht, dass sie das machen, sondern die denken, sie machen einen guten Job für die Gesellschaft, sie schützen die Verfassung, Grundrechte sind wichtig und so weiter. Das ist ja deren Selbstbild und deren Praxis. Und ich glaube, hoffe und glaube nicht, dass die sich in diesem Normalisierungsprozess so sagen und klanglos dem einfach ergeben, sondern dass es schon ein Stück weit eine politische Auseinandersetzung in der Polizei um diese ganzen Fragen geben wird, wenn sich diese Normalisierung fortsetzt. Und das würde ich im Prinzip auch zu den Polizeigesetzen sagen. Ne? Also klar, Polizeigesetze werden seit den 1990er Jahren verschärft, ausgeweitet, ganz, ganz massiv. Ja? Also was wir heute an Befugnissen da drin haben, war vor 30, 40 Jahren undenkbar und unvorstellbar. Und natürlich ist es was Polizei will. Ne? Und wo die sagen, also es gibt in der Polizei natürlich auch immer ein Streben hin zum Autoritären, weil das ihre Arbeit einfach viel, viel leichter macht. Ne? Weil das ist ja der Job, den sie machen müssen, Maßnahmen durchsetzen, Situationen dominieren, Leute ausschließen und je weniger rechtliche Grenzen es dafür gibt und je mehr Befugnisse und Ressourcen es dafür gibt, desto einfacher ist es. Deshalb hat Polizei immer ein natürliches Interesse daran, dass diese rechtlichen Bindungen aufgehoben, abgebaut werden. Das finde ich jetzt nicht besonders überraschend, dass das so ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie jetzt alle AfD-Politik geil finden. Ja? Und ich glaube erst, es gibt so eine politische Naivität, eine Blindheit dafür, was eigentlich passieren kann, wenn diese Befugnisse dann AfD-Politik umsetzen können. Ja? Und da würde ich dir zustimmen, da gibt es auf jeden Fall keine Sensibilität für.
Ja, Daniela, vielleicht zu der Vertrauensdiskussion. Ich glaube, der Begriff, so wie wir ihn in anderen Lebensumständen verwenden, der passt da nicht so. Vielleicht hat Max Weber das auch anders, den Begriff anders verstanden. Vielleicht gibt es eine Brücke zu bauen über reflektiertes Vertrauen und unreflektiertes Vertrauen, weil das, was gefordert, was eingefordert wird von der Polizei und von der Innenpolitik vor allem, fast noch mehr von der Innenpolitik, ist ein unreflektiertes Vertrauen. Das merkt man ja immer wieder, merken wir immer wieder, wenn wir Skandale haben, dann wird immer wieder darauf insistiert, das ist ein Einzelfall, aber bitte vertraut der Polizei doch insgesamt ja quasi unreflektiert. Und wenn man sagt, ja, nee, aber lieber Kennzeichnungspflicht hier. Kennzeichnungspflicht ist eine Errungenschaft. Das wäre ein Beispiel für ein reflektiertes Vertrauen vielleicht eher. Also ja, ihr macht euren Job. Wir sind uns bewusst, wenn wir glauben, dass unsere Rechte unrechtmäßig eingegriffen wird, dann können wir uns vor Gericht wieder treffen, dann können wir die verwaltungsgerichtlichen oder strafrechtlichen Wege gehen. Aber grundsätzlich fügen wir uns erstmal einer Anordnung oder so. Das ist vielleicht das, was Weber meinte. Aber die Innenpolitik ist da ja ganz anders davor. Und gerade wenn es um diese Verschärfungsdiskurse geht, rechtlichen Verschärfungsdiskurse, da wird immer wieder, also wenn die Bürgerrechtsorganisationen sagen, hey, das kann aber missbraucht werden von der Polizei, dann wird immer wieder entgegengehalten, ja, aber unsere Polizei macht das nicht. Und das war tatsächlich in den 90er Jahren schon so, als diese ganzen Vorfeldermittlungen. Im Grunde genommen ist in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ist ein ganz krasser Bruch passiert, dass man sich losgelöst hat von der konkreten Gefahr als Grundstufe des Eingriffsinstrumentariums der Polizei und die Vorfeldermittlungen eingeführt hat. Also das sind dann die Sachen, die heute erkannt werden als Racial Profiling. Also sich anders, dass die Polizei anders unabhängig am Bahnhof irgendwelche Leute kontrollieren darf. Also ohne, dass eine Gefahr oder ein Straftatverdacht vorliegt. Und das ist 1990 ungefähr so in die Polizeigesetze aller Bundesländer eingesickert. Und ja, da gab es zu dem Zeitpunkt schon Bürgerinitiativen, die gesagt haben, hey, das knüpft an das Staats- und Polizeirechtsverständnis der NS-Vergangenheit an. Da war eine Empörung. Es war eine Beleidigung, haben InnenpolitikerInnen als Beleidigung empfunden. Aber es ist das. Ja, und dann würde ich appellieren, die Polizei nicht als monolithischen Block zu betrachten. Zweifelsohne gibt es Einheiten, wo ich sagen würde, die sind völlig aus dem Ruder gelaufen. Und ich habe für Amnesty, mein Research-Bereich war Berlin unter anderem. Und ich hatte also zwei Berliner Hundertschaften, die waren so die habe ich immer auf dem Zettel gehabt, wo sogar der Hundertschaftsführer geprügelt hat. Also nach dem Motto, hier kocht der Chef noch selbst. Der Hundertschaftsführer auf Videos zu sehen war, wie der nach vorne schreitet. Also normalerweise ist ein Hundertschaftsführer, der sitzt irgendwie hinten im Befehlswagen, im ruhigen und trockenen. Aber euer Herr in Berlin, der ist ganz vorne mit dabei. Und bei solchen, also klar, dass diese Organisationen aus dem Ruder laufen dann oder jetzt wie, was wir, ihr habt das Frankfurter Revier als Beispiel genannt, das ist immer wieder passiert sowas in ganz spezifischen Einheiten, bildeten sich Subkulturen, die dann irgendwann eskalieren. Und aber auf der anderen Seite gibt es eben auch andere Tendenzen in der Polizei. Und witzig finde ich das, sich anzuschauen bei den politischen Kommissariaten. Nicht immer schon, keine Frage. Aber ich beobachte in letzter Zeit so bestimmte Landeskriminalamtseinheiten oder auf niedriger Ebene habe ich es noch nicht beobachtet, aber im Landeskriminalamt, in den Dezernaten, die sogenannte politische Delinquenz, Kriminalität bearbeiten, da zerstreiten sich die Abteilungen, die gegen links ermitteln, mit den Abteilungen, die gegen rechts ermitteln. Die haben ein anderes Selbstverständnis. Und in der Tat, ich habe Studierende in meinen Gruppen gehabt, die haben gesagt, ich gehe zur Polizei, weil ich gegen die Rechten arbeiten will. Sowas gibt es eben auch. Sozialisationsthese wir wird ja immer unterschieden zwischen Sozialisationsthese und Rekrutierungsthese. Also die Rekrutierungsthese sagt, zur Polizei kommen diejenigen, die ohnehin schon autoritär gestrickt sind und das ist deswegen ein attraktiver Beruf für die und deswegen kommen so viele dahin und in der Tat, die gibt's auch, keine Frage. Ich habe auch Studierende, die wissen vom ersten Tag an, dass sie in die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit wollen oder zum SEK und so, die Erlebnisorientierten. Die gibt es, aber es gibt eben auch die anderen und die ringen miteinander. Das war, aber das gebe ich zu, das war nicht immer so. Also als vor 40 Jahren war es tatsächlich so, da sind in die Polizei sind Leute gekommen, die waren zwischen ja teilweise 15 und 21 Lebensjahre alt. Sie waren alle Männer. Sie kamen aus einer bestimmten Schicht, ganz viele aus der Landwirtschaft. Und die, wenn man sich so eine Klasse angeschaut hat, die sahen alle gleich aus. Haben sich für Fußball interessiert und schnelle Autos, gleiche Interessen, gleicher Hintergrund und so. Das war schon ziemlich monolithisch. Das würde ich sagen, ist heute, also wenn ich mir an die Gruppen in der Fachhochschule anschaue, würde ich nicht mehr so sehen. Ist nicht mehr so monolithisch. Aber so nett und freundlich die Leute dann in die Polizei reinkommen, die sind ein halbes Jahr im Praktikum und kommen anders zur FH zurück. Also in der Tat. Und da will, also deswegen meine Tendenz eher Sozialisationsthese.
Okay. Ich würde sagen, wir machen noch ganz letzte Fragerunde. Oder ist hier noch so ganz dringender Gesprächsbedarf? Wir können auch noch länger sitzen. Wir haben nur jetzt schon anderthalb Stunden hinter uns.
Okay. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich komme aus Wien, wo noch Tierbabys gerettet werden. zwei Gedanken auch zum Thema, was lässt sich jetzt tun? Oder welche Schritte wären gut? Und ich fand einerseits den Gedanken mit dem reflektierten oder reflexiven Vertrauen gut. Weil ich glaube, es macht Sinn, auf diskursiver Ebene in diese Vertrauensidee einzuhacken, weil die ist hochproblematisch. Ich frage mich, ob zum Beispiel auf so einer diskursiven Ebene das Sprechen über Rechtsstaat, das ist ja jetzt immer so, der Rechtsstaat wird überall getroppt, man muss die AfD inhaltlich stellen und das passiert zum Beispiel über Rechtsstaatsthemen. Und eigentlich hat niemand so in der Tiefe drinnen, was das konkret heißen soll. Und ich frage mich, ob zum Beispiel ein Normalisieren des Fragens nach der Ermächtigungsgrundlage und das nicht nur in irgendwelchen Rechtshilfe-Workshops, sondern wirklich breit in der Bevölkerung, als von mir aus gelabelt als reflektiertes Vertrauen und nicht das Misstrauen, ob das nicht ein Punkt wäre, der ganz wichtig wäre. Rechtsstaat heißt nun mal, Polizei vereinfacht gesagt, ist alles verboten, was nicht erlaubt ist und es ist umgekehrt. Das heißt, ein Misstrauen aus meiner Seite ist eigentlich nur ein Rechtsstaat stärken und eben nicht ein Misstrauen in dem Sinne. Also ich fand das gut mit dem reflektierten Vertrauen und ob sich das stärker aneinander knüpfen sollte mit dem Rechtsstaatdiskurs, weil ich glaube, man wird die AfD nicht einfach so inhaltlich stellen können. Das sage ich auch, weil ich aus Wien komme und aus Österreich und das ist jetzt das zweite Stichwort FPÖ etc. Ich glaube auch, dass die Polizei nicht monolithisch ist, aber ich glaube, ein simples Vertrauen darauf, dass sich das schon von selber lösen wird, ich bin mir nicht so sicher. Also erstens glaube ich, gibt es so ein Angebot von Diversität, das allein auf Repräsentation setzt, das zu wenig ist, das oft schon kritische Stimmen abfängt und das genau dieses Strukturkritik drunter silenced. Und ein Beispiel zum Beispiel in Wien waren die Gay Cops. Die waren nämlich nicht nur Repräsentation, das war auch so eine Gruppe, die war mit queeren Communities in Kontakt. Da war klar, manche Schwerpunktsetzungen haben die halt nicht und das passierte in Abstimmung, damit es auch Räume in Wien gibt, die, sage ich mal, ein bisschen sicherer sind vor Zugriffen etc. Diese Gespräche gab es. Die Gay Cops haben sich 2021 aufgelöst. Nicht, weil die so problematisch waren, sondern weil die keine Leute mehr gefunden haben, weil da niemand mehr hin ist. Das heißt, da tut sich ja was, da bewegt sich ja was. Und eben, ich glaube, das ist kein Selbstläufer. Und die Frage ist ein bisschen, was können wir jetzt wirklich tun, um so erstens so Diversitäts-, also nochmal zu unterscheiden, was sind die Angebote für kritische Leute, wie lassen die sich unterstützen und was gibt es vielleicht noch auf diskursiver Ebene, außer dass die Frage nach der Ermächtigungsgrundlage normalisieren.
Genau. Ich habe zwei Gedankengänge. Ich hoffe, dass ich es gut formuliert kriege. Ich habe zum einen, ist mir, glaube ich, ein bisschen aufgestoßen, die Aufgabenbestimmung, also was ist die Aufgabe einer Polizei in unserer Gesellschaft, als die Verfassung zu schützen? Ich glaube, es reicht mir gar nicht aus, das so zu definieren, sondern mein Verständnis ist schon, dass wir in der Gesellschaft total viele Widersprüche erleben und die Aufgabe zum Beispiel des Staates schon ist, diese Widersprüche zu regulieren, und die Polizei ist eine Ausgeburt davon. Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich. Also sicherzustellen, dass es arme Leute gibt und sicherzustellen, dass es reiche Leute gibt und das Eigentum der Reichen zu schützen, ist basically Aufgabe der Polizei. Und das ist mir, glaube ich, gerade einfach, ja, das wollte ich gerne noch ergänzen. Das finde ich mir wichtig im Hinterkopf zu haben. Und das Zweite, da habe ich ein bisschen eine Frage. Ich nehme schon auch eine Veränderung in der breiten Bevölkerung war, wie sie sozusagen selber ein Bewusstsein hat zum Staat und auch zur Staatskritik. Beispiel, in den 70ern gab es mal so Streiks und dann gab es eine Anweisung aus dem Innenministerium, die ArbeiterInnen sollen noch bitte niedergeknüppelt werden, weil das passt uns jetzt hier gerade gar nicht, dass sogenannte GastarbeiterInnen jetzt hier streiken. Und da gab es einen Riesenaufschrei. Ja? Also es war in der breiten Bevölkerung klar, dass die Polizei einen Auftrag vom Innenministerium, sozusagen eine politische Weisung entgegennimmt, das geht ja nicht. Und ich glaube, das würde heute keinem mehr so aufstoßen in der Breiten, also außer vielleicht eine linken oder staatskritisch gebildeten Leuten oder so. Aber der breiten Bevölkerung würde das doch gar nicht mehr aufstoßen. Und jetzt kann ich mich natürlich fragen, genau wie steht die Polizei dazu, wenn sich so Polizeigesetze ändern und so, aber mich erschrickt vielmehr, dass es irgendwie kein breites Aufschreien gibt. Ich habe das Gefühl, der Otto Normal- und Durchschnittsbürger empfindet dazu gar kein, der hat gar nicht das Gefühl, dass das jetzt ein rechtsstaatliches Problem ist, das ihn selber betrifft, wenn sich Gesetze so verändern und verschärfen. Und dass das was mit der eigenen Freiheit zu tun hat. Genau, aber vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen.
Darf ich schon? Genau, vielleicht kurz da irgendwie anknüpfend. Der Widerstand gegen jetzt die Polizeirechtsverschärfung in Berlin, ich würde mal sagen, der war eigentlich auch wirklich marginal. Also wir sind da gerade wirklich nicht gut aufgestellt. Und was ich nochmal ein wichtiges Thema fände, wäre grundsätzlich Straffreiheit bei Polizei. Ist sozusagen gang und gäbe. Hier bei uns nebenan ist der Görlitzer Park. Da versuchen sie gar nicht mehr so aufzutreten. Das ist überhaupt nicht ihr Interesse. Sie kommen da rein, prügeln irgendwie um sich, schüchtern die Menschen ein und sind wieder weg. Ich wollte aber eigentlich noch einen kleinen anderen Aspekt reinbringen. Das eine ist die gesellschaftliche Rechtsruck, AfD etc. Eine andere Sache, die ich schon auch bedenkenswert fände, ist Aufrüstung und Militarisierung. Da sind nämlich die Überlegungen mittlerweile auch schon relativ weit fortgeschritten, vor allem im Bereich zivil-militärische Zusammenarbeit, zivile Verteidigung. Und da geht es auch ganz viel um Polizei. Zum Beispiel Aufhebung oder Aufweichung der Grenze zwischen Polizei und Geheimdiensten, Bundeswehreinsätze im Innern etc. Eine recht gute Lektüre dazu ist das sogenannte Grünbuch 4.0. Da wird das schon relativ detailliert durchgespielt, was da in dem Bereich alles geplant ist und was natürlich die Möglichkeiten von Polizei und Geheimdiensten nochmal krass verändert.
Gut, fang ich mal an. Also mein Vertrauen in die Entwicklung ist jetzt auch, ich hoffe, das ist rübergekommen, nicht wahnsinnig groß. Ne? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es am Ende alles gut ausgeht, sondern ich gehe eher davon aus, dass wir so eine Normalisierungsentwicklung haben werden. Die Frage ist, wie schnell geht die und wie weit geht die? Ja? Und klar kann man irgendwie Leute, die in der Polizei dagegen arbeiten, versuchen zu unterstützen und zu stärken. Ich glaube, am Ende müssen wir tatsächlich diese. Also ist es wichtig, die inhaltlichen, also diesen Widerspruch zu treffen, ne, wo die Polizei mit ihrem Selbstanspruch, wir stehen für diese Verfassung, wir stehen für Grund- und Menschenrechte und rechtsstaatliche Grundsätze, wo das im Widerspruch steht zur AfD-Position und zur AfD-Politik, und diesen Widerspruch muss man deutlich machen. Ich glaube, das ist die Kampflinie, und das heißt irgendwie Gesetzesvorbehalt, das heißt Grund- und Menschenrechte, das heißt Rechtsschutz, diese Dinge stark zu machen und inhaltlich rauszuarbeiten, wo eigentlich AfD-Politik und Positionen im Widerspruch zu diesen Grundsätzen stehen, die Polizei jedenfalls heute offiziell noch für sich in Anspruch nimmt, zu vertreten. Und dann bin ich auch bei deinem Punkt. Absolut. Ne? Also es gibt, glaube ich, zwei Funktionen von Polizei. Das eine ist das offizielle Bild, ne? Die offizielle Selbstbeschreibung von der Polizei. Und das ist eben schon, wir stehen mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz und wir schützen die Verfassung und wir sind dafür da, Recht und Gesetz und eben auch Verfassung umzusetzen. Und die tatsächliche, die politische, die gesellschaftliche Funktion von Polizei ist natürlich eine andere. Ne? Das ist soziale Ordnung herstellen und aufrechterhalten, reproduzieren. Und das ist in einer kapitalistischen Gesellschaft eben Ungleichheitsverhältnisse auch herstellen, reproduzieren, dafür sorgen, dass sie so sind, wie sie sind. Mit den OrthonormalbürgerInnen weiß ich nicht, glaube ich, sehe ich ein bisschen anders, weil ich glaube, ich die Situation in der alten Bundesrepublik in dieser wunderschönen wohlfahrtsstaatlichen Welt so ein bisschen anders einschätze. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so krasse gesellschaftliche Mehrheiten bei den OrthonormalbürgerInnen für Freiheit und Grundrechte und so weiter gab. Ich glaube, das ist eher so eine politische, ideengeschichtliche Erzählung gewesen, die sehr wirkmächtig war im Wohlfahrtsstaat. Und aber ob jetzt hier Hilde und Otto am Stammtisch gesagt haben, wir wollen aber unsere Grundrechte haben und Rechtsschutz gegen staatliche Maßnahmen, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja. Und aber klar, insgesamt hat sich die politische Großwetterlage und das, was so Grundlinien der Politik sind, sehr, sehr verändert, und sind diese ganzen liberalen Vorstellungen von Rechtsstaat und Grundrechtsschutz und individueller Freiheit stark in den Hintergrund getreten, und sind diese Sicherheitsansprüche und polizeiliche Befugnisse, all diese Dinge viel, viel stärker und wirkmächtiger geworden und politisch immer krasser umgesetzt worden. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Haltung in der Bevölkerung sich dazu wirklich so krass verändert hat oder ob das nicht eher eine Veränderung in der Politik und in dem politischen Selbstverständnis unserer Gesellschaft ist.
Ja, ich würde das auch stützen, vielleicht nochmal ergänzend dazu, jetzt also zur Frage, was macht die Polizei überhaupt im Staat, zur Vertrauensgenerierung. Die hat in der Tat jetzt meine These gerade erst vor 100 Jahren begonnen, mit zarten Pflänzchen, dann ist sie wieder eingestampft worden, 33. Und dann hat man im Grunde genommen nach 45 so weitergemacht, Business as usual. Und dann erst im beginnenden 90er gab es zarte Pflänzchen, schwappte aus den USA rüber, Community Policing. Das heißt, die Polizei sollte sich um ihre Wohnquartiere kümmern. Und dann hat erstmalig man sich überhaupt Gedanken gemacht, auch ach, wir wollen auch bei Minderheiten, gesellschaftlichen Minderheiten um Vertrauen werben. Das sind ganz zarte Pflänzchen, die sind teilweise nur programmatisch Papier gewesen und sind gar nicht umgesetzt worden. Aber tatsächlich, es gibt diese zarten Pflänzchen und die werden wahrscheinlich dann wieder eingeebnet. Sowohl im Verhältnis nach außen, Vertrauensverhältnis nach außen, als auch die stützenden Institute. Also zum Beispiel, wir haben in Schleswig-Holstein ein sehr originell agierenden LSBTQ-IQ-Beauftragten in der Polizei. Der hat schon erstaunlich viel bewirkt und vor allem, wir haben Ansprechstellen, Ansprechstelle Antirassismus-Werte. Natürlich können die Polizei, so eine Organisation von 8000 Leuten, nicht verändern, aber an diese Institutionen wenden sich WhistleblowerInnen aus der Polizei und bei uns sind schon Skandale losgetreten worden, wo auf einmal mal eben drei Polizeichefs fliegen. So, also mit anderen Worten, es gibt, ich würde das aber in der Tat nicht mehr sehen als zarte Pflänzchen, die jetzt gerade in den letzten 10 Jahren vielleicht, die vor 30 Jahren gesät wurden und jetzt vor 10 Jahren gerade aufgehen, mehr nicht. Traditionell interessiert sich die Polizei nicht dafür, Vertrauen in allen Gesellschaftsschichten und schon gar nicht in denjenigen, die Schwierigkeiten bereiten. So, völlig klar. Dann vielleicht noch, weiß gar nicht, wo der Anschluss war. Wir hatten ja schon mal die Situation in Hamburg, wo die CDU mit der sogenannten Schill-Partei kooperiert hat. Ronald Barnabas Schill, ein rechtspopulistischer Dann-Innensenator. Das ging in Bezug auf die Personalpolitik rasend schnell, was der dort geschaffen hat. Da sind erstmal sämtliche progressiven Leute geflogen aus der Polizei an den Schaltpunkten. Leiter der Bereitschaftspolizeiabteilung, der häufig in Hamburg vorkommenden Demonstrationseinsätze, wurde ein Hardliner, hat den G20-Einsatz geleitet nachher, jetzt vor wenigen Jahren. Was mir so berichtet wurde, die Spätausläuferwirkung, und der Schill hat ja nicht mal eine Legislaturperiode ausgehalten, aber was er geschaffen hat durch kluge in Anführungszeichen, kluge Personalpolitik, das wirkt fort, hat aus meiner, was ich so gehört habe, aus den Hamburger Kreisen, man kann fast sagen, wirkt Jahrzehnte noch fort, was damals in dieser einen Legislaturperiode gemacht wurde. Insofern geht ganz schnell.
Okay. Ich habe noch 2 Punkte. Das sind ja keine besonders schönen Aussichten. Und wir haben jetzt relativ viel sozusagen darüber geredet, wie kann man da im Prinzip so eine Art Abwehrkampf führen. Ich wollte nochmal zum Abschluss ins Gedächtnis rufen, was auch schon ein bisschen angeklungen ist, dass wir natürlich das tun wir im Moment in verschiedenen Bereichen unter Stichworten wie Brandmauer oder auch sozusagen einer Diskussion. Der Verfassungsschutz hat die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Da bezieht sich viele Leute auch positiv drauf. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mit solchen Abwehrkämpfen zu einer Normalisierung der Polizei beitragen und so ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass wir noch die Fanden wollten, was im Übrigen ja auch gegen rechtsextremistische Einflüsse helfen könnte und auch abolitionistisch darauf hinwirken wollten, oder viele hier wahrscheinlich im Raum, dass bestimmte Formen von Armut zum Beispiel, die Polizei bearbeitet, gar nicht erst entstehen. Genau, dann sehen wir uns wieder und wirklich herzlichen Dank an euch, dass ihr alle gekommen seid, so lange ausgehalten habt und ich hoffe, ihr feiert noch schön.